Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, der Podcast der internationalen Stadt Ulm, den gibt es jeden Mittwoch um 15 Uhr hier bei Radio Free FM auf der 102,6 und zum Nachhören als Podcast, wie gesagt, auf der Homepage von Radio Free FM. Jedes Mal haben wir einen Experten. Heute geht es um die Demokratiebildung, genauer gesagt um die Demokratiebildung in einem historischen Ort der Demokratiezerstörung. Und ich begrüße sehr herzlich die Historikerin und Leiterin des Dokumentationszentrums Oberen Kuhberg, die Frau Dr. Nicola Wenge. Herzlich willkommen, Frau Wenge.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Wenn wir vielleicht mal anfangen, Vorstellung des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg. Was ist das überhaupt und wo liegen da Ihre Aufgaben vielleicht zu Beginn?
Ja, Herr Rethoff, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich beginne dann direkt mit der Vorstellung des Dokumentationszentrums Oberkuhberg, in Kürze DZOK. Also das Dokumentationszentrum ist ein Erinnerungs-, ein Lern- und Bildungszentrum zur Zeit des Nationalsozialismus. Und Herzstück unserer Arbeit ist die KZ-Gedenkstätte im Vor-Oberkuhberg. Daraus lautet sich auch unser Name ab. Hier hatte 1933 die nationalsozialistische Landesregierung von Württemberg eines der ersten Konzentrationslager errichtet. Ziel war, die politischen Gegner auszuschalten und die Bevölkerung einzuschüchtern. Seit 1985 gibt es hier eine Gedenkstätte mit zahlreichen, ganz unterschiedlichen Bildungsangeboten. Das DZOK gehört zu den ältesten und größten Gedenkstätten im Land. Und wir erinnern aber als lokales NS-Dokumentationszentrum nicht nur in der Gedenkstätte selbst, sondern auch in Stadt und Region an die verschiedenen Verbrechen der NS-Diktatur und setzen uns mit ihren Ursachen, mit ihren Ausprägungen und auch den Folgen bis in die Gegenwart auseinander. Das mal so ganz knapp skizziert zum DZOK selbst, dann zu meinen Hauptaufgaben als Historikerin und Leiterin. Da gehört vor allem die wissenschaftliche Forschung dazu, also die Sicherung und die Auswertung historischer Quellen und Dokumente und die Aufbereitung der Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit. Zum Beispiel in Form von Veröffentlichungen, aber auch Vorträgen oder Ausstellungen. Und zu meinen Aufgaben gehört auch die Geschäftsführung, die Koordination der historisch-politischen Bildung und die Weiterentwicklung der Gestaltungserinnerungskultur mit vielen Partnern in Stadt und Land. Und das mache ich ja nicht alleine, sondern auch innerhalb des DZOK mit einem Team, das breit aufgestellt ist, aus Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht. Und wir gemeinsam entwickeln die Perspektiven der Arbeit dann auch weiter. So viel vielleicht erstmal zur Vorstellung.
Jetzt haben Sie gesagt, Auswertung von wissenschaftlichen, historischen Dokumenten. Gibt es da immer noch Neues, was ans Tageslicht gelangt in verschwundenen Quellen? Oder ist es im Prinzip, dass Sie die vorhandenen Sachen seit mehreren Jahrzehnten wissenschaftlich bearbeiten?
Doch, es gibt immer wieder neue Quellen. Ich weiß, das erstaunt, weil man so denkt, die Geschichte des Nationalsozialismus, die ist ja schon wahnsinnig gut erforscht. Das stimmt auch, das ist sehr viel produktiv erforscht. Aber viele Quellen befinden sich nach wie vor im privaten Besitz von Familien. Das heißt, wenn heute Menschen die Speicher, die Keller ihrer Großeltern oder Urgroßeltern aufräumen, da kommt noch viel Interessantes zur Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus zutage. Es gibt aber auch ganz neue Quellenbestände, die mit neuen Fragestellungen ausgewertet werden können. Ich erinnere da gerne an die Abhörprotokolle, die Alliierten in deutschen Kriegsgefangenenlagern aufgenommen haben, also alliierte Kriegsgefangenenlager, wo deutsche Wehrmachtssoldaten inhaftiert waren und die noch vor Ende des Krieges aufgenommen wurden, diese Abhörprotokolle, und die eine wahnsinnig wichtige Quelle dafür sind, mit Blick auf die Fragestellung, was wussten die Deutschen denn vom Holocaust? Weil das eben nicht nachhinein aufgenommen wurde, sondern zeitgenössische Quellen sind. Und die sind erst vor wenigen Jahren überhaupt entdeckt worden. Und so geht es auch mit anderen Quellengruppen. Das heißt, es gibt immer noch Sperrfristen, die jetzt aufgehoben sind, wo man Neues fragen kann. Und es ist grundsätzlich in der Geschichtswissenschaft ja so, dass auch ältere Quellen mit neuen Fragestellungen nochmal ganz neue Einblicke geben. Und ganz konkret, was jetzt unser Archiv zum Beispiel vom Dokumentationszentrum Oberkuhberg angeht, das wächst stetig. Wir kriegen da neue Unterlagen zugeschickt und wir werden auch ganz neue Dinge wieder neu aus, zum Beispiel die Verfolgung der Kranken und Behinderten im Nationalsozialismus. Da haben wir ja ein größeres Forschungsprojekt in den letzten Jahren gehabt. Oder auch jetzt ganz neu zum 27. Januar 2021 die Verfolgung der sogenannten Asozialen. Da ist noch einiges, was erforscht werden kann. Es gibt ja auch noch gar keine Gesamtgeschichte des Nationalsozialismus zu Ulm. Also es ist doch noch einiges zu tun. Da
geht's also ein unerschöpfliches Thema. Diese neuen Quellen, bringen die dann ein ganz neues Licht, also revolutionäre andere Erkenntnisse, oder rundet es dann eher so das Gesamtbild in einigen Details ab?
Es gibt schon neue Erkenntnisse, auch da zum Beispiel Blick-Täterforschung. Gerade mit Blick auf die Verfolgung der Kranken und Behinderten. Wir haben da zum Beispiel neu auf die Rolle der kommunalen Behörden, auch der Gesundheitsämter zum Beispiel, auch der Landesbehörden geschaut. Und da zeigt sich, wie viele Täter auch eben hier in Ulm zum Beispiel involviert waren. Und da muss man schon sagen, das war so nicht bekannt und das verändert unseren Blick. Das ist vielleicht kein revolutionärer Sprung, der alles auf den Kopf stellt, was davor geforscht wurde, aber man lernt Neues dazu.
Gehen Sie dann quasi Indiana Jones-artig in die, begeben sich da in den Untergrund und suchen neue Quellen, die damals vielleicht bewusst ja vernichtet worden sind von den Nationalsozialisten, oder sind Sie quasi darauf angewiesen, dass das Ihnen zugespielt wurde? Oder sind Sie da auch wirklich richtig aktiv und suchen Sie und haben sich da gewisse Tricks, wie Sie an diese Quellen rankommen?
Ja, beides. Wir sind darauf angewiesen, dass Menschen zu uns kommen und gerade aus diesen privaten Quellen auch sagen, wir stellen euch das zur Verfügung. Gerade auch, weil zum Beispiel letzte Woche haben wir einen SS-Dolch bekommen. Solche Dinge, die sind auf dem freien Markt, über eBay zum Teil werden die da verkauft. Und das ist natürlich auch in der Verantwortung der einzelnen Bürger und Bürgerinnen zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das an der Stelle gesichert wird und nicht irgendwelchen rechtsextremen Sammlern in die Hände gerät. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben aber natürlich auch gezielte Recherchestrategien, indem wir sagen, oh, da sind wirklich noch Löcher, zum Beispiel Thema Euthanasie, das kann doch nicht sein, dass in einer Stadt wie Ulm fast nichts an diese Menschen, und es waren viele Menschen, erinnert, da müssen wir aktiv werden. Und dann suchen wir Partner, wie das Land Baden-Württemberg, wie die Stadt Ulm, die uns bei diesen Recherchen unterstützen. Und da werden wir auch selbst aktiv und ich selbst kann das ja leider aufgrund der vielen Aufgaben, die ich habe, nicht unbedingt nachverfolgen, aber wir suchen dann eben auch gute Historiker und Historikerinnen, die uns da auch zuarbeiten.
Wie ist es denn rechtlich gesehen, wenn jetzt jemand sowas im Privatbesitz hat? Gibt es da einen Veröffentlichungszwang, Druck, oder sind Sie da so ein bisschen auf das Goodwill der jeweiligen Besitzer angewiesen?
Nein, da sind wir natürlich auf das Goodwill der jeweiligen Besitzer angewiesen. Das wird nicht kontrolliert, wer was zu Hause hat. Das ist ja sozusagen Privatsphäre.
Aber Sie freuen sich immer wieder über neue Erkenntnisse oder neue, also jedes noch so unscheinbare Detail kann für Sie etwas Spannendes verbergen.
Ja, wir prüfen das dann im Gespräch mit den Menschen, die sagen, ist das für euch interessant? Ich habe da was, ich möchte das abgeben. Dann schauen wir das konkret, unser Archivar Josef Nassel oder ich schauen uns das an, sprechen mit den Menschen und entscheiden dann auch, nehmen wir das ins Archiv auf. Und die Sache ist, dass wir halt sehr stark, es ist ein relativ kleines Spezialarchiv, aber dass wir sehr stark mit den Dingen auch arbeiten. Also es tiefer erfassen als größere Archive das machen können, weil die ja viel größere Massen aufnehmen müssen. Und wir haben eben auch einen sehr anwendungsorientierten Zweck und schauen, wie lässt sich das denn konkret in die pädagogische Arbeit einbringen.
Schauen wir jetzt noch mal etwas genauer auf die Geschichte vom KZ Oberkuhberg. Was kann ich denn da so alles über den Nationalsozialismus bei Ihnen oben am Oberen Kuhberg erfahren?
Also ganz grundsätzlich gilt, unser Blick auf die Geschichte ist ja sehr stark vom Ende des Nationalsozialismus her geprägt. Also von den 60 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs und auch vom systematischen Massenmord an den Juden, an den Sinti und Roma und an allen, die von den Nationalsozialisten als lebensunwert, ich zeichne da gerade diese Anführungszeichen in die Luft, galten. Die sind in diesen 60 Millionen ja noch nicht mal aufgenommen. Das heißt, das ist wirklich furchtbar abstrakt und schwer vermittelbar, zumal wenn man danach fragt, wie es dazu kommen konnte. Und das ist ja eine ganz zentrale Frage. Und hier in Ulm, wir vom DZOK haben einen ganz einzigartigen, besonderen historischen Ort, der es uns erlaubt, von den Anfängen her zu denken und den wir eben auch für die Besucher als eine Art Kontaktzone öffnen. Im Vor-Obra-Kuhberg war ja Teil der Bundesfestung Ulm. Da befand sich von November 33 bis Juli 35 eines der ersten Konzentrationslager des Landes Württemberg. Und hier im Fort waren schätzungsweise 600 politische Gegner des Regimes, unter ihnen auch bekannte Politiker der Arbeiterbewegung, wie zum Beispiel Kurt Schumacher, unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. Und unter diesen 80 der ersten Konzentrationslager, die in dieser Machtübernahme- und Gleichschaltungsphase errichtet wurden, ist das Vor-Obra-Kuhberg aber das einzige hier in Süddeutschland, das noch erhalten und zugänglich ist. Das heißt, es hat eben da wirklich für diese Anfänge und die Beginn des KZ-Systems eine ganz besondere Veranschaulichungsfunktion. Zu besichtigen sind die unterirdischen Häftlingsunterkünfte und die Sonderhaftzellen, die Räume der KZ-Verwaltung und auch eine Dauerausstellung zu den historischen Hintergründen. Das heißt, wir zeigen wirklich ganz konkret für Ulm, ganz konkret für Württemberg, wie die Nationalsozialisten die Weimarer Republik aushebelten, wie sie die politischen Gegner mit Terror ausschalteten und eine völkisch-rassistische Zwangsgesellschaft errichteten. Das heißt, nochmal betrachtet, von dem, was ich anfangs gesagt habe, wir schauen eben nicht von hinten, sondern wir vermitteln das Wissen um die Anfänge des Nationalsozialismus. Und ich denke auch, das ist wirklich ein ganz zentraler Schlüssel, sowohl für das Verständnis von Geschichte, aber auch für unsere heutige Gegenwart.
Können wir da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diesen zentralen Schlüssel? Warum ist das jetzt so ein wichtiges Element, nicht nur jetzt speziell für die Nazi-Geschichte, sondern generell für die Geschichte? Und wo kommt der Bezug zur Gegenwart dann her?
Mhm. Ich fange mal an mit dem Blick auf die Geschichte. Diese frühe politische Verfolgung, für die der Obra-Kuhberg steht, das war nicht eine kleine Ausnahme, sondern das war Teil des ersten arbeitsteiligen Großverbrechens der Nationalsozialisten. Aber heute ist es wirklich kaum mehr bekannt, was da eigentlich dahinter steckt. Allein 1933 und allein in Württemberg wurden tausende Menschen ohne Angabe von Gründen verhaftet und in die ersten Konzentrationslager verschleppt. Das waren rechtsfreie Zonen, die von Folter, Willkür und Misshandlung, auch von Morden geprägt waren, und zwar mitten in der deutschen Gesellschaft, nicht irgendwo in Auschwitz, nicht irgendwo im besetzten Europa, sondern mitten in Deutschland. Und bei diesem ersten Großverbrechen legte das Naziregime auch schon die zentralen Strukturen, die zentralen Organisationen und Methoden fest, auf denen es später aufbaute. Aber, und das ist wirklich auch ganz wichtig, 1933, da ging die Initiative und die Steuerung der Verfolgung noch nicht von Berlin aus, nicht zentral. Es gab ja noch keinen zentralen Verfolgungsapparat, sondern ganz stark von Akteuren auf der Landes- und der kommunalen Ebene. Das heißt, das Stuttgarter Innenministerium und die Landespolizei hier von Württemberg, die hatten die Verantwortung für die Massenverhaftung, für die Errichtung der KZ, für die Ausplünderung der Arbeiterbewegung und auch für die Zerstörung der freien Presse. Natürlich nicht allein, sondern in Abstimmung mit den Reichs- und den Parteiinstanzen, aber sie waren verantwortlich. Und auch die örtliche Polizei und die Verwaltung und auch die lokale Bevölkerung spielten eine ganz aktive Rolle im Verfolgungsprozess. Ich habe das in Forschungen auch jetzt nochmal in den letzten Jahren mir nochmal genauer angeschaut. Und sie meldeten eben von sich aus, proaktiv, sagt man ja heute, sogenannte verdächtige Personen an die NSDAP und die politische Polizei schon 33. Sie überwachten und sie diskriminierten und sie denunzierten entlassene KZ-Häftlinge, die sich nicht gleichschalten ließen und die widerständig blieben. Und all diese Mithelfer, diese Mittäter und Profiteure, die handelten noch ohne Zwang durch die Reichsinstanzen. Das ist ja so ein beliebter Satz, wir konnten ja gar nichts machen, weil wir aufpassen mussten, es war ja alles Zwang. Aber wenn man auf 33 schaut, dann war dieser Zwang doch gar nicht gegeben und es funktionierte trotzdem. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, warum die Demokratie so schnell ausgehebelt wurde und warum die Nazi-Diktatur so schnell aufgebaut werden konnte, dann müssen wir nicht auf Berlin, nicht auf die Zentrale schauen, sondern auf die ganz normalen Deutschen in ganz normalen Städten wie Ulm. Und das tun wir eben in der KZ-Gedenkstätte und auch mit unserer Arbeit als lokales NS-Dokumentationszentrum.
Und hier kommen wir dann quasi sozusagen, dass dieses Verständnis der Gegenwart in der Vergangenheit für das Verständnis der Gegenwart wichtig ist. Denn da kommen wir dann zu dem aktuellen Verständnis von Demokratie, wo man hierbei historisch ja auch nochmal was lernen kann. Was können wir quasi jetzt daraus für Lehren ziehen, im Blick auf das heutige Demokratieverständnis?
Ja, also zunächst mal sehen wir ja am historischen Beispiel, dass es wirklich sehr schnell ging, die erste deutsche Demokratie zu zerstören. Das gibt eine Schlüsselphase, eine Schlüsselzeit von wenigen Wochen und Monaten. Und in dieser Zeit gab es einfach zu wenig Menschen, die sich für die Verteidigung der Demokratie eingesetzt hätten. Und auch zu wenig Menschen, die Solidarität mit dem politisch Verfolgten gezeigt hätten. Aber es gab viele, die mithalfen, die rechtsextreme Nazi-Diktatur zu errichten. Und dann muss man nochmal auf die NS-Zeit selber gucken, weil in diesen 12 Jahren, es waren ja nur 12 Jahre, von 33 bis 45, da radikalisierte sich nicht nur das nationalsozialistische Regime, nicht nur der Verfolgungsapparat, sondern auch die Gesellschaft selbst. Die war ja sehr tief durchdrungen von Nationalismus und Rassismus, von Antisemitismus und eben auch von autoritärem Denken und Handeln. Und 1945 dann, ich mache jetzt mal so einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte, bis wir aber zur Gegenwart kommen, das geht jetzt schnell. 1945 standen die Deutschen dann vor den Trümmern ihrer völkisch-rassistischen Zwangsgesellschaft, die Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Und da konnten die alliierten Besatzungsmächte, ja hier in Ulm waren das die Amerikaner, die konnten die Demokratie ja nicht einfach von oben neu verordnen. Es gab da diesen großen Policy Change, aber man kann das nicht per Fingerschnipp anordnen, Demokratie, sondern die muss ja auch von unten wachsen und die muss ja auch gesellschaftlich verankert sein. Und zwar bei ganz unterschiedlichen Akteuren, also sowohl von Polizei und Justiz, auch vom Militär, auch von Politik und Zivilgesellschaft muss das aktiv gelebt und verteidigt werden. Und das war ein langer und mühseliger Prozess, auch hier in Ulm. Wir haben da zum Beispiel eine Online-Ausstellung auf unserer Website, wo man diesen langen Prozess der Demokratisierung anhand der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sehr gut nachvollziehen kann. Wer Lust hat, kann einfach mal auf unsere Website gehen und sich das anschauen. Jetzt komme ich aber zur Gegenwart. Denn wir sehen ja, an diesen historischen Beispielen, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Da braucht man aktives Engagement, man braucht Leute, die sich dafür einsetzen. Und die Demokratie heute, die steht ja in Zeiten eines erstarkenden Antisemitismus und Rassismus, auch einer erstarkenden rechtspopulistischen Bewegung, in Zeiten von Verschwörungserzählungen, die wieder Konjunktur haben und sprachlicher Polarisierung ja wirklich unter Druck. Und gleichzeitig wissen wir, dass das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur und auch unterschiedlicher politischer Überzeugung eine sichere demokratische Basis braucht. Und da wollen wir mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten, konkret auch mit unserer Bildungsarbeit, das Fundament zu stärken und das Zusammenleben wirklich abzusichern.
Jetzt haben Sie schon angekündigt, dass es zurzeit bitte ein bisschen neue Entwicklungen gibt. Sehen Sie da jetzt Parallelen zur damaligen Zeit vor 33, dass Sie sagen, da gibt es einige Elemente, die Sie in den letzten Jahren wieder eher erkennen als in den Jahren davor in der deutschen Gesellschaft?
Ja, also was ich erkenne, ist wirklich eine stärkere Fragmentierung und Polarisierung der Gesellschaft. Also man weiß vielleicht heute auch gar nicht mehr so genau, dass in den 20er Jahren es wirklich ganz tiefe Gräben in der deutschen Gesellschaft gab. Man spricht ja heute vielleicht von so Parallelgesellschaften, wo einzelne wenige Kreise quasi ausgeblendet sind. Das Problem in der Weimarer Zeit war, dass es wirklich so tiefe Milieugräben gab, dass Menschen kaum miteinander in Berührung gekommen sind. Und ich sehe das heute schon auch mit Sorge, dass die die Bereitschaft, sich auf andere Gruppen, auf andere Menschen einzulassen, diesen demokratischen Konsens, der ja wirklich nach einem langen, mühseligen Weg, aber doch in den letzten in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren doch wirklich relativ stark ausgeprägt war, dass dieser Konsens jetzt wieder angegriffen, attackiert wird und gerade auch die Attacken von rechts, die rechtsextremen Ausgrenzungstendenzen, dass da wirklich wieder Dinge gesagt werden können, die sehr stark an die Angriffe aus den 20er Jahren erinnern, auch sprachlich sehr starke Kontinuitäten haben, dass das alles wieder so aufkommt. Unter ganz anderen politischen Vorbedingungen. Auch gibt es große Errungenschaften der Demokratie, die nach wie vor, auf die wir haben. Aber es gibt eben doch auch diese Anfechtungen. Und da, denke ich, müssen wir auch auf Parallelen gucken, ohne das gleichsetzen zu wollen. Das wäre falsch. Es ist heute eine andere Situation.
Jetzt ist immer eine Frage zu den politischen Strukturen. Wenn wir sagen, es gibt so ähnlich, so hat es jetzt alles so begonnen mit dieser Trennung innerhalb der Bevölkerung. Was haben denn wir heute innerhalb unserer politischen Strukturen für Sicherheiten drin, dass so etwas nicht wieder passiert, so ein System sich installieren kann, weil wir heute anders politisch aufgestellt sind? Oder wäre das generell von unserem System aus denkbar oder ist sowas mittlerweile undenkbar?
Was wir auf jeden Fall immer brauchen, ist eine gesellschaftliche Arbeit, ein gesellschaftliches Verständnis, das klar macht, diese Demokratie ist schützenswert. Und wir schützen das auch. Wir schützen aber auch den Austausch von Menschen, die sich vielleicht abgehängt fühlen. Ich glaube schon, ich bin ja Historikerin, ich bin keine Politikerin, dass es aber ganz grundsätzlich und wichtig ist für eine Gesellschaft, dass sich Menschen mitgenommen fühlen, dass man eine Möglichkeit hat, Bildungsarbeit, auch Bildungsangebote wahrzunehmen und nicht das Gefühl hat, man ist von politischen Prozessen und auch von Bildungsprozessen abgehängt. Wir machen viel Bildungsarbeit, nicht nur für Gymnasialschüler, wenn ich jetzt mal auf Jugendliche gucke, sondern wir bemühen uns immer, auch Bildungsangebote für Jugendliche zu machen, die vielleicht das Gefühl haben und auch zu Recht das Gefühl haben, dass in ihrem Leben vielleicht angesichts ganz begrenzter Ressourcen oder Aufstiegsmöglichkeiten oder so, dass sie vielleicht frustriert sind und das schon als Jugendliche. Und wir versuchen da wirklich Räume zu schaffen, um da ein Gegengewicht zu setzen. Das kann eine Gedenkstätte nicht alleine machen, da sind viele unterschiedliche Einrichtung gefragt, aber das ist auf jeden Fall auch Aufgabe von Bildungseinrichtungen. Ganz konkret, wir haben jetzt ein Demokratiebildungsprojekt laufen, das mit Unterstützung der Stadt Ulm initiiert wird. Anlass ist da das Jubiläum für die erste freie Wahl des Ulmer Gemeinderats 46. Da haben wir unterschiedliche Bausteine. Und ein Baustein davon ist auch ein mehrtägiges Kunst- und Kreativcamp in der KZ-Gedenkstätte. Das machen wir gemeinsam mit Kon-Tiki in der Schwörwoche. Und da geht es darum, dass Jugendliche in 4 Tagen Raum finden, sich damit auseinanderzusetzen, was für sie denn gleichberechtigtes Leben ausmacht. Also an einem Ort der Demokratiezerstörung, wofür die KZ-Gedenkstätte ja steht, was für sie ausmacht, wie denn gleichberechtigtes Leben heute funktionieren kann. Und da haben wir Künstlercoaches eingeladen, mit diesen Schülern und Schülerinnen das zu entwickeln. Und es ist explizit eine Gemeinschaftsschule und explizit eine Förderschule, die daran teilnehmen, damit die einfach auch wirklich mal so einen Denkraum bekommen.
Jetzt Sie als Historikerin, wenn Sie sich jetzt mal umblicken, blicken Sie mit Sorge in die Zukunft, was diese Thematik betrifft, oder sagen Sie, wir sind da doch relativ gut aufgestellt? Was speziell Demokratiebestrebungen oder dem Entgegenhandeln von diesen Strukturen betrifft, muss man da Angst haben oder haben Sie konkret Angst anhand von irgendwelchen Beispielen oder sagen Sie, das wird unsere Gesellschaft und unsere Strukturen werden das lösen und hinbekommen?
Ich finde, wir müssen unbedingt wachsam sein. Angst ist das falsche Wort, aber es gibt zum Beispiel eine aktuelle Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung, die besagt, dass ein Drittel der Bevölkerung, die ist relativ neu, ich glaube, die ist Ende 2020 gemacht worden, diese Studie. Ein Drittel der Bevölkerung glaubt, dass im Geheimen kleine Kreise die Politik bestimmen. Also das ist ja ein verschwörungstheoretischer Kern. 11% sind davon ganz fest überzeugt, 19% halten das für wahrscheinlich. Und dass wirklich 30% der Bevölkerung glauben, dass es im Kern undemokratisch, was hier im Land passiert, das macht mir Sorge. Und da denke ich, müssen wir auf allen Ebenen gegenhalten. Ich sehe eher die Herausforderung, wir müssen die Bildungsarbeit aktivieren. Wir müssen das zivilgesellschaftliche Engagement aktivieren. Wir müssen all die verschiedenen Akteure, die ich gerade genannt habe, von der Polizei, Bundeswehr, Justiz, die Parteien, die Zivilgesellschaft, wir müssen alle sozusagen gucken, wo sind die Herausforderungen, die Gefährdungen und was machen wir. Ich denke, das ist wichtig, aber dann macht es auch Mut zu sehen, es gibt viele Menschen, die sich ganz aktiv für eine offene Gesellschaft, für ein gutes Miteinander einsetzen. Das sind viel mehr als in den 20er Jahren. Und das macht Mut und diese Menschen gilt es zu unterstützen.
Und das ist ja auch Teil Ihrer Arbeit am Dokumentationszentrum Oberer Kubek, der KZ-Gedenkstelle hier in Ulm. Und ein wunderbares Schlusswort für unseren Podcast, den wir heute gemacht haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Leiterin von dem Dokumentationszentrum, der Frau Dr. Nicola Wenge, dass Sie in der vergangenen halben Stunde für uns Zeit gehabt haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Wenge.
Ja, sehr gerne. Und ich kann vielleicht einfach damit schließen, wenn Sie konkret Lust haben, sich am Dokumentationszentrum Oberkuberg für eine kritische Geschichtsarbeit, aber auch eben für eine demokratische Gegenwart einzusetzen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Genau. Homepage ist ja bekannt, werden wir aber auch nochmal hier im Podcast gerne veröffentlichen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Wenge.
Ja, gerne.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.